ARD.
1935. In Deutschland wird die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt, die durch den Versailler Vertrag verboten war. Das erste Teilstück der Reichsautobahn zwischen Frankfurt am Main und Darmstadt wird eröffnet. Italienische Truppen marschieren ins ostafrikanische Abessinien ein. In Oranienburg gründen sich die Heinkel-Werke, die Kampfflugzeuge herstellen. Der Nobelpreis für Literatur wird aus unbekannten Gründen nicht verliehen. Die Comedian Harmonists werden von der NS-Regierung verboten. In Nürnberg findet der Reichsparteitag statt, bei dem unter anderem die Nürnberger Rassengesetze beschlossen werden. Und in Volker Kutschers Roman Marlow reißt der Berliner Kommissar Gerion Rath zum ersten Mal den Arm zum Hitlergruß hoch.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gerion Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Herzlich willkommen zur 7. Folge, Volker Kutscher.
Hallo.
Sag mal, der Gerion Rath, der wurstelt sich da so durch, nachdem 1933 die Nazis an die Macht gekommen sind. Nie grüßt er mit Heil Hitler. Konnte man das in Deutschland als Polizist wirklich damit durchkommen, in offiziellen Situationen nicht Heil Hitler zu sagen?
Nein, das konnte man nicht. Er macht es ja auch. Er grüßt, aber er macht es schlampig. Er hebt den Arm nicht so richtig zackig, sondern eher so, als würde er Hallo sagen, so Hi. Und so ähnlich grüßt er auch so. Er nuschelt das so weg. So, Hitler. So, papp, das war's dann. Hitler. Also dann, da kommt er sich nicht ganz so schuldig vor, weil er ist, auch wenn er sehr viele negative Charakterzüge hat, er ist aber kein Nazi. Er macht sich mit so einer Ideologie nicht gemein, wie er sich mit eben überhaupt keiner Ideologie gemein macht. Und er will sich da auch nicht vereinnahmen lassen.
Jeder unserer Podcast-Folgen liegt ein Roman deiner Romanserie zugrunde. Diesmal geht es um den Roman Marlow. Der enthält eine Szene, die mich bis heute immer wieder zum Nachdenken bringt. Bevor wir uns die gleich anhören, müssen wir ein bisschen über den Führerkult sprechen. Der war ja keine Erfindung der Nazis. Die Sehnsucht nach einem starken Mann gab es ja schon in der Kaiserzeit.
Ja, die gab es ja auch schon viel, viel früher. Also die gab es ja zu allen Zeiten. Die gibt es ja auch komischerweise heute noch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe die jetzt nicht so sehr. Ich bin da lieber auch selber noch ein bisschen Herr der Dinge, die da so passieren im Land und in der Gesellschaft. Aber ja, klar, die gibt es. Und ich denke, gerade in der Person Adolf Hitler, also das war ja noch ein bisschen überhöhter im Grunde genommen. Das war eine richtige Erlöserfigur. Mhm. Als solche wurde er aufgebaut. Er war eine Art Messias. Auch wenn es ein bisschen gemein ist, jetzt ausgerechnet einen jüdischen Begriff dafür zu verwenden. Aber so wurde er als Erlöserfigur, der jetzt Deutschland aus dem Elend erlöst und so weiter. So wurde er gesehen. Ja, ähnlich wie jetzt einige Amerikaner, auch Donald Trump offensichtlich sehen. Scheinbar scheinen die Menschen auf solche Figuren oder halbe Heilige zu warten und ja, vielleicht, wenn man es dann nicht in der Religion machen kann, macht man es in einer Art Ersatzreligion. Und das waren die Nazis definitiv. Sie haben ihre Ideologie durchaus so mit religiösen, ja auch Ritualen und so weiter aufgeladen. Das hatte alles was Ersatzreligionsmäßiges. Und ja, und der, den man anbetete, war Adolf Hitler.
Das Elend war ja real. Wir haben in den vorherigen Folgen ja schon drüber gesprochen. Die Weltwirtschaftskrise, 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Wenn du jetzt gerade sagst, das war eine quasi religiöse Überhöhung. Was steckte denn für die Menschen damals in diesem Begriff Führer drin? Wir hatten vorher Kaiser, König, Reichspräsident und plötzlich Führer. Das klingt doch erstmal viel alltäglicher als Kaiser, König, Reichspräsident.
Ja, es hat aber funktioniert. Es ist ja eigentlich, also es klingt eigentlich besser als Reichspräsident. Das ist einfach ein sehr, sehr komplizierter Begriff. Kaiser, klar, das ist okay, den kann man auch so. Ich meine, diese ganzen adligen Begriffe kommen ja fast auch alle daher. Also der Führer in Italien hieß Duce und Duce, Duke, also Herzog und so weiter, die ganzen Dinge. Diese ganzen Begriffe sind ja auch von irgendwelchen Anführerbegriffen hergeleitet. gut, bis auf Kaiser, das kommt ja vom lateinischen Caesar letzten Endes. Aber die meisten dieser Adelsbegriffe haben was mit Führen sozusagen zu tun, mit Anführern. Auch der Präsident ist ja derjenige, der vorne sitzt, letzten Endes der Vorsitzende. Also ist Führer eigentlich ein bisschen zackiger. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Menschen sich damals da so viele Gedanken zu gemacht haben. Das Ganze geht ja eher über den Bauch. Das ist ja keine Kopfsache. Also es geht über den Bauch und der Begriff Führer ist auch ein deutscher Begriff. Also das ist ja auch immer wichtig. Die Nazis haben damals ja sehr, sehr viele Fremdworte eingedeutscht.
Wie groß war denn die Macht von Adolf Hitler im Jahr 1935 und worauf beruhte die?
Also die Macht war sehr, sehr groß inzwischen, gerade nach den Ereignissen 34, über die wir bereits in einer anderen Folge gesprochen haben. Da hatte er durch doch die meisten seiner innerparteilichen Gegner entledigt. Und die noch da waren, ballten höchstens die Faust in der Tasche, weil sie auch ja natürlich merkten, okay, besser nicht. Also sonst musst du auch noch über die Klinge springen, wenn du hier aufmuckst. Und deswegen hat es auch keiner mehr so wirklich gewagt. Aber Angst war jetzt nicht das Eigentliche, sondern auch in der Partei gab es viele, die ihn verehrten wie einen Heiligen. Also bei von Goebbels ist es definitiv bekannt und auch Göring. Also es waren schon Leute, die ihn anhimmelten und wirklich in ihm auch den Erlöser sahen. Und das hat dann auch die Disziplin in der Partei letzten Endes dann gefördert.
Die Szene, die wir gleich hören, spielt im Umfeld des Reichsparteitages in Nürnberg. Das war ja nicht nur eine Veranstaltung da in der Stadt. Die Inszenierung begann ja schon Wochen vorher. Wir erfahren im Roman, dass Gruppen der Hitlerjugend aus ganz Deutschland nach Nürnberg wanderten.
Prozession sozusagen. Also ich sagte, das ist das quasi Religiöse. Das wurde ja auch riesig, alles schön symmetrisch aufgestellt und mit riesigen Bühnen. Das wurde ja auch von Jahr zu Jahr größer. Albert sperrt ja nach und nach immer größere Sachen da aufgebaut, die zum Teil heute noch zu sehen sind, auch in Nürnberg. Und alles auf diese Massenwirkung hin konstruiert. Und man pilgerte sozusagen dahin. Man kann es ja als Pilgerfahrt fast sehen, was die HJ da machte. Und das wurde auch natürlich groß begleitet von der auch örtlichen Presse. Die kam ja aus allen Himmelsrichtungen, so eine Art Sternmarsch und pilgerten nach Nürnberg und um den Führer zu sehen. Der Adolf Hitlermarsch nannte sich das Ganze auch. Also da zeigt sich auch diese religiöse Bedeutung. Das war ja kein Parteitag, wie wir heute einen Parteitag verstehen. Da wurde Hitler abgefeiert und er feierte wiederum die Parteiorganisationen ab und redete stundenlang. Und eigentlich ganz schrecklich. Also, aber die Leute waren begeistert.
Gerion Rath ist eigentlich nur in der Nähe von Nürnberg wegen laufender Ermittlungen, aber sein Ziehsohn Fritze, der ist in Nürnberg, er ist mit der Hitlerjugend von Berlin aus nach Nürnberg gewandert. Gerion will ihn treffen und gerät in den Straßen Nürnbergs in einen Massenauflauf. Und was dann passiert, das hören wir jetzt in der Lesung von Fritzi Haberland.
Plötzlich brach ein unbeschreiblicher Lärm los. Heil oder Sieg Heil war zu hören, aber auch der Führer kommt, da ist er. Oder einfach ein ekstatisches er kommt. Ein Konvoi schob sich die Straße hinunter, kaum schneller als Schritttempo, angeführt von einem schwarzen, offenen Mercedes, in dem ein paar Uniformierte saßen. Einer aber stand vor dem Beifahrersitz, hielt sich mit der linken an der Windschutzscheibe fest und winkelte die rechte in regelmäßigen Abständen zu jenem Gruß an, der seinen Namen trug. Die Heilrufe schwollen an, je näher der schwarze Mercedes kam, und Rath spürte, dass er, wie von einer unsichtbaren Macht getrieben und ohne dies bewusst zu wollen, dabei war, mit den anderen den rechten Arm zu heben, weil hier niemand war, der nicht den Arm hob, weil alle es taten, und er merkte, dass er nicht dagegen ankam. Es war nicht einmal die Angst, verprügelt zu werden, weil er den deutschen Gruß verweigerte. Niemand achtete auf ihn. Alle schauten sie nur gebannt auf die Straße und den schwarzen Wagen. Es war etwas anderes, das ihn dazu trieb, mitzumachen. Etwas, das er sich nicht erklären konnte und das ihm unheimlich war. Und dann hörte er, wie das Wort Heil aus seinem Mund kam. Einmal, zweimal, dreimal. Rath wusste nicht, wie lange es dauerte, bis der Spuk vorüber war. Dem schwarzen Münchner Mercedes folgten noch etliche andere Wagen, aber irgendwann war er vorüber. Die Wagen waren außer Sichtweite, die Rufe waren abgeebbt, die Leute gingen wieder ihrer Wege. Rath ging nicht, er blieb dort stehen, wo die Menschenmasse ihn vorhin hatte stranden lassen. Wo er mit der Masse gebrüllt und den rechten Arm gehoben hatte, als sei er ein Nazi der ersten Stunde. Er verstand die Welt nicht mehr und hatte sich noch nie in seinem Leben so sehr gehasst.
Was geschieht da mit Gerion Rath?
Das weiß er ja selber nicht. Das ist das Problem, in der Masse zu sein, in einer riesigen, hysterisch aufgeladenen Masse, die alle dasselbe machen. Sich dagegen zu wehren, der Verstand setzt da aus. Ich glaube, das haben die meisten von uns wahrscheinlich auch mal ähnlich erlebt, nicht bei Reichsparteitagen, aber sei es bei großen Stadien, Rockkonzerten, bei ja, Fußballspielen, ähnlichen Dingen. Auch da, wenn da auf der Bühne einer irgendwas macht, man macht es mit oder singt irgendwelche Fangesänge, weil alle sie singen oder macht Laola mit oder whatever. Man denkt dann nicht wirklich nach. Und Rath merkt, das ist natürlich auch ein bisschen der Opportunismus, nicht aufzufallen, aber er merkt ja selber, das ist es eigentlich nicht, weil es wird keinen interessieren, weil alle sind so fanatisch auf Hitler da fixiert, das wird kein Mensch mitkriegen, aber er ist damit drin, wie so ein Riesenfischschwarm oder so, er kommt da nicht raus. Sein Verstand setzt aus, er merkt, ich habe gerade Sachen gemacht, die ich nie bei vollem Verstand machen würde und schämt sich deswegen total. Und also erstmal muss ich dazu sagen, als ich diese Szene geschrieben habe, war mir am Anfang noch nicht klar, dass er den Arm heben wird. Ich wollte, dass er es miterlebt hat ein bisschen. Er ist ja eigentlich da, um zu ermitteln, dass er Fritze besuchen will. Das ist nur so ein Vorwand, den er Charlie erzählt, weil er wie immer alles heimlich macht. Eigentlich wollte er nur recherchieren in Nürnberg und gerät da eben in diesen Triumphmarsch sozusagen von Hitler und gerät da rein. Ja, und dann schrieb ich die Szene und er war in der Menge drin und plötzlich merkte ich, nee, der ist jetzt da drin, der wird den Arm heben, der wird auch Heil rufen irgendwann. Und dann habe ich es auch so geschrieben. Und dann war mir klar, dieser Moment ist für Gerion Rath ein ganz wichtiger Schritt in seinem Lernprozess. Weil er ist ja immer noch der Meinung, ach komm, irgendwie, ich bin ja der Polizist, ich lebe mein Leben ganz normal weiter, sollen die doch Politik machen, wie sie wollen. Politik interessiert mich nicht. Und da merkt er zum ersten Mal, doch, das ist eine Sache, die einen interessieren muss, weil alles eher anders wird, weil das alles so fanatisch und komisch wird und ihn selbst zu Dingen treibt, die er eigentlich gar nicht machen will.
Ich kenne das auch von mir selbst. Ich werde in Momenten, die mir historisch erscheinen, also wenn irgendwas geschieht, was ich mit einer großen Geschichte verbinde, und das kann auch ein Sportereignis sein, wie du gerade gesagt hast, da werde ich sehr emotional, will mitmachen. Ich wüsste von mir nicht, ob ich in einem solchen Moment 1935 mich nicht hätte auch davontragen lassen und Sieg Heil gerufen hätte. Was ist mit dir?
Ja, natürlich. Also das ist ja genau die Frage, die ich mir unter anderem auch immer stelle bei jedem meiner Romane. Wie hätte ich anstelle der jeweiligen Figur denn selbst gehandelt, mit dem entsprechenden Wissen und der entsprechenden Einstellung und so weiter. Aber auch selbst mit meiner heutigen Einstellung, mit dem heutigen Wissen ist wieder eine andere Sache. Aber ich finde es sehr gefährlich, also die Menschen, die sagen, wenn ich damals, also ich verurteile alle, die damals den Mist da mitgemacht haben, ich selbst hätte das niemals gemacht, ich wäre auf jeden Fall bestimmt im Widerstand gewesen. Bullshit. Das kann keiner von sich sagen. Ich glaube, die Menschen, die das sagen, die sind am ehesten gefährdet, genau so eine Scheiße mitzumachen, weil sie völlig kritiklos sich selbst gegenüber sind und überhaupt keinerlei Selbstzweifel hegen und deswegen immer glauben, alles richtig zu machen. Das ist ein großes Problem auch der heutigen Zeit, dass viel zu viele Menschen glauben, was ich mache, ist alles richtig, was ihr macht, ist alles falsch. Also ich glaube tatsächlich, dass man da nicht zu schnell den Stab über die Menschen brechen sollte, die da mitgemacht haben. Also natürlich haben die sich alle in Schuld verstrickt und so. Ich will auch nicht entschuldigen und so weiter. Aber ich glaube, sich so einer Sache zu entziehen, ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht in der Theorie vorstellt. Ich glaube, das kann man auch wahrscheinlich heute merken. Heute sind wir nicht in solchen Zeiten, aber es wird wieder schwieriger. Also Gewalt nimmt ja auch zu. Und Zivilcourage ist wieder viel mehr gefragt eigentlich, als es das noch vor ein paar Jahrzehnten, muss man inzwischen sagen, war. Und wie mutig sind wir denn? Also wie würden wir denn jetzt irgendwie einschreiten, wenn irgendwie Menschen in der U-Bahn angepöbelt werden oder sonstige Dinge passieren? Rassistische Äußerungen in der Öffentlichkeit, antisemitische Äußerungen. Machen wir dann im Mund auf und machen wir es nicht? Also in der Theorie kann man sagen, natürlich würde ich das machen. Ist man in einer Situation, ist das eine ganz, ganz andere Kiste.
In dieser Szene, die wir gerade gehört haben, kommen wir literarisch gesehen so nah dran an Adolf Hitler wie nirgendwo sonst in der ganzen Romanserie. Und wir sind ja nicht wirklich nah dran. Er fährt im Auto vorbei. Warum warst du eine so große Distanz zu Hitler?
Ja, bestimmt nicht aus Ehrfurcht vor Adolf Hitler. Es ist aber eigentlich ein Grundsatz meiner Romane, dass ich im Großen und Ganzen, jedenfalls wenn es irgendwie geht, nicht die A-Prominenz da als Figuren auftauchen lasse. Es gibt da im Grunde genommen ein, zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme ist Konrad Adenauer, den habe ich schon recht früh eingeführt, aber auch, weil er damals noch nicht so die A-Prominenz war und weil er eben damals Kölner Oberbürgermeister oder bis 33 und preußischer Staatsratsvorsitzender durchaus eine wichtige Position hatte im demokratischen Deutschland, aber vor allen Dingen bekannt ist als eben erster Nachkriegsbundeskanzler und wesentlicher Gestalter der Bundesrepublik. Und dann habe ich als zweiten Promi, der ab und zu auftaucht, aber nicht ganz so prominent wie Adenauer, es ist Hermann Göring. Das passt dienstlich ganz einfach auch zusammen und eben Reinhard Heydrich als auch Vorgesetzter.
Dienstlich in dem Sinne, er war dann ja Chef der preußischen Polizei.
Ja, genau. Deswegen ist er, da kommt er ein paar Mal vor, mit einer Sprechrolle, sage ich mal. Also Hitler taucht bei mir nur auf in Radiobeiträgen oder so, wenn er da wieder was von sich gegeben hat. Oder in diesem Fall eben, dass man ihn aus der Ferne irgendwo sieht, wenn er öffentlich da präsent war. Weil mehr will ich dem Mann nicht gönnen.
Auf diesem Reichsparteitag in Nürnberg im September 1935 wurden auch die von den Nazis sogenannten Nürnberger Rassegesetze verabschiedet. Sie gaben dem Antisemitismus und dem Rassismus der Nazis eine gesetzliche Grundlage. Sag mal, wie kann das sein, dass auf einem Reichsparteitag Gesetze verabschiedet werden und was stand da eigentlich drin?
Ja, Gesetze wurden ja eigentlich gar nicht mehr vom Reichstag verabschiedet, in dem Fall in Nürnberg auf dem Reichsparteitag. Es war ja nur ein Abnicken im Grunde genommen. Ja, Hermann Göring hat die Gesetze verlesen und diese Gesetze waren schon etwas länger vorbereitet, verboten, den reinrassigen Deutschen eine Ehe mit Menschen die jüdisches und nicht-arisches Blut im Allgemeinen haben. Also dieses völkische Denken, in Rassen zu denken, in Menschenrassen, was ich eh schon sehr, sehr pervers finde. Und das war bei Strafe verboten. Auch die sogenannte Rassenschande wird es dann ja genannt, wenn ein deutscher, arischer Mann mit einer jüdischen Frau ins Bett ging oder umgekehrt. Das wurde mit Gefängnis geahndet, wobei tatsächlich in den meisten Fällen strafrechtlich verfolgt wurden nur die Juden. Andererseits, wenn das in irgendeiner Kleinstadt passierte, in einem Dorf, kam es durchaus auch schon mal vor, wenn irgendeine deutsche Frau mit einem Juden ins Bett gegangen ist, dass man ihr die Haare abgeschnitten hat und sie so ein bisschen vorgeführt hat. Diese üblichen Dinge, wo man merkt, wie niederträchtig der Mensch doch sein kann.
Da spielt im Roman Marlow eine besondere Rolle, denn eine Figur, die uns durch die Serie von Anfang an begleitet hat, ist Johann Marlows chinesischer Diener Liang. Der will heiraten und er wendet sich an Gerions Frau Charlotte, die mittlerweile ja als Anwältin arbeitet. Sie soll ihm helfen, denn er wurde beim Standesamt abgewiesen. Über die Details hören wir jetzt mehr in der Lesung von Fritzi Haberland.
Dort hat man mich behandelt wie einen Aussätzigen, fuhr er fort, und unter großem Hallo und dem Gefeixe sämtlicher Beamter im Raum das hier zu lesen gegeben, bevor man mich wieder vor die Tür setzte. Er legte eine Zeitung auf den Tisch, das Berliner Tageblatt von heute, und schlug eine Seite auf. »Hier«, sagte er und klopfte auf das Papier, »lesen Sie«, und Charlie las. »Rasse und Strafrecht, die Pflicht zur Reinhaltung des Blutes«, lautete die Überschrift. Und dann folgte ein Text, der ihr bekannt vorkam, obwohl sie ihn nie zuvor gelesen hatte. Jeder Verstoß gegen die volksgenössische Pflicht zur Reinhaltung des Blutes ist nach nationalsozialistischer Ansicht Rasseverrat. Der nationalsozialistische Staat, dessen höchste Aufgabe die Erhaltung und Forderung der Rasse als der Grundbedingung aller menschlichen Kulturentwicklung ist, kann und wird sich diese Aufgabe nicht entziehen, die Volksgemeinschaft vor der Vermischung mit fremden Rassen zu schützen. An dieser Stelle hörte sie auf zu lesen. Sie kannte dieses Deutsch nur allzu gut und sie konnte es nicht ertragen. Das Tageblatt zitierte den Artikel eines Juristen der Akademie für deutsches Recht, jener halbstaatlichen Nazi-Einrichtung, die auch angeregt hatte, Frauen künftig nicht mehr für den Rechtsanwaltsberuf zuzulassen. »Das müssen Sie nicht ernst nehmen«, sagte sie. »Hier ist von nationalsozialistischer Anschauung die Rede, nicht von Gesetzen. Die Rechtslage ist eine andere.« »Hm, ist das nicht so, als würde sich jemand bei der Polizei beschweren, weil ihm die SA übel mitgespielt hat?« »Wie meinen Sie das?« dass es zu nichts führt, außer dass man sich noch mehr Ärger einhandelt. Außerdem geht das sowieso nicht. Ich bin kein deutscher Staatsbürger. Charlie war überrascht. Auch wenn er exotisch aussah, sprach Liang akzentfreies Deutsch. Und sie hatte immer geglaubt, er sei auch Deutscher. Ein Deutsch-Chinese eben. Ich bin in China geboren, fuhr er fort. Meine Mutter ist mit mir vor den Japanern nach Deutschland geflohen. Mit der chinesischen Staatsbürgerschaft könnten Sie in der chinesischen Botschaft heiraten. Die scheren sich nicht um Rassenhygiene. Ich bin auch kein Chinese. Mein Geburtsort ist Tsingtau im damaligen deutschen Schutzgebiet Kiaochu. Liang zuckte die Achseln. Für die Chinesen bin ich Deutscher, für die Deutschen Chinese. Der Mann saß tatsächlich zwischen allen Stühlen.
Zwischen allen Stühlen sitzen, so schildern ja heute noch Migranten der zweiten und dritten Generation ihr Leben. Sie werden nicht wirklich als Deutsche anerkannt, aber auch eben nicht als Angehörige der Nation, aus der ihre Eltern stammen. Wirken da die Rassegesetze der Nazis noch in unseren Köpfen nach?
Ja, die Gesetze wahrscheinlich nicht, hoffe ich mal, aber ja, das Denken womöglich eben schon. Und das ist ja auch die Frage, was versteht man unter Deutschsein? Wenn da dieses völkische Denken immer noch eine Rolle spielt, das eben heißt, man muss deutschen Blutes sein, wie es die Nazis ausgedrückt haben. Sprich, ein reinrassiger Deutscher darf keine Vorfahren, Eltern, Großeltern haben, die irgendwie aus einem anderen Land kommen, dann ist dieses Denken noch sehr, sehr präsent. Und dieses Denken sollte man eigentlich aufgegeben haben, weil auch in Deutschland hat es auch schon vor 100 und 200 Jahren keine reinrassigen Germanen gegeben. Also hier, es war immer ein Durchzugsland in der Völkerwanderung. Hier haben sich so viele Volksgruppen und Stämme und sonst was schon vermischt. Also das ist völlig blödsinnig, überhaupt so zu denken, wie die Nazis gedacht haben. Aber einige denken heute immer noch so. Und der Begriff völkisch ist eben auch ein sehr, sehr vergifteter Begriff. Der meint genau das. Und für mich ist ein deutscher Staatsbürger jemand, der Staatsbürger der Deutschen Bundesrepublik Deutschland ist. Ganz egal, woher er oder sie und die Vorfahren und so weiter stammen. Also wer Staatsbürger ist, wer die Sprache spricht und so weiter, das ist ein Deutscher. Ganz egal, welche Hautfarbe, whatever. Also und dieses Denken, ja dieses alte Denken ist offensichtlich doch noch in vielen Köpfen drin. Das zeigt auch dieses überhaupt dieses Denken zu sehr in nationalen Bahnen, wie schädlich und vergiftet das letzten Endes ist. Ja, führt letzten Endes nur zu Hass und Krieg und Zwietracht und sollte man schleunigst überwinden. Aber ich fürchte, das wird noch ein bisschen dauern.
In der gerade gehörten Szene ist ja vom Gefeixe sämtlicher Beamten im Raum die Rede. Lässt sich das so verstehen, dass 1935 die Nazi-Ideologie den ganzen Staatsapparat durchdrungen hatte?
Den ganzen ist übertrieben, natürlich nicht. Also es gab mit Sicherheit einzelne Beamte und so weiter, die da zumindest heimlich das alles nicht so doll fanden. Nee, aber diese Denkung muss ja gar nicht mal ein Nazi sein, um Rassist zu sein, sage ich mal, ja, oder um so zu denken. Und dieses gehässige Denken ist immer noch weit verbreitet. Also der Mensch neigt leider Gottes auch zu solchen Dingen. Und in dieser Amtsstube war das dann eben so.
Während du das jetzt gerade gesagt hast, ist mir durch den Kopf gegangen, wir haben am Anfang der Folge über den Führerkult geredet, also sozusagen eine idealisierte Superfigur. Und jetzt sprechen wir über den Menschen, der irgendwo herkommt aus der Welt und der ist sozusagen das genaue Gegenteil. Der ist überhaupt nichts wert. Das zeigt ja auch, was für eine Hierarchie sozusagen im Menschenbild es im Nationalsozialismus gibt.
Ja, die Nazis haben ja letzten Endes den Begriff der Volksgemeinschaft auf den Sockel gehoben. Das war ihr erstrebenswertes Ziel und die Volksgemeinschaft war völkisch gedacht. Und da gehörten alle, die nicht reinrassig deutsch waren sozusagen, die eben nicht völkisch im völkischen Sinne deutsch waren, also in erster Linie an die Juden gedacht, aber natürlich auch Leute mit chinesischen Wurzeln, auch damals gab es auch schon Türken und andere Volksgruppen, die in Berlin, gerade Berlin war eigentlich eine Stadt, wo doch eine ganze Menge Menschen aus aller Herren- und Frauenländer dann zusammenkamen, die waren auch mitgemeint letzten Endes, wurden nicht so sehr als innerer Feind gesehen, aber alles, was nicht in dieses Muster passte, sollte eben ausgegliedert, ausgegrenzt werden. Das fing ja schon 33 an und wurde auch immer schlimmer und wurde dann mit den Rassegesetzen dann auch in Gesetzesform gegossen, wobei da tatsächlich auch viele, auch Juden, ganz erleichtert waren, dass es endlich mal klar ist, worum es überhaupt geht, dass man ein Gesetz hat, an dem man sich halten kann. Und viele waren auch bereit, dann diese Ausgrenzung dann mitzumachen, nach dem Motto, wenn ihr uns dann in Ruhe lasst und wir unsere Sachen machen können, okay. Es gab dann, also Juden wurden aus Sportvereinen ausgeschlossen und sind dann eben in jüdische Sportvereine, die es auch schon gab, eingetreten und haben welche gegründet, haben sozusagen bewusst, weil sie weggeschoben wurden, in einer Parallelgesellschaft leben müssen sozusagen. Und ja, aber auch das reichte den Nazis natürlich nicht. Letzten Endes wurde es immer schlimmer und die Entwicklung zeigt ja auch, und ich bin der festen Meinung, dass es auch immer so sein wird, wenn man anfängt, jemanden auszugrenzen, zuerst so zu schikanieren und so weiter, letztendliche Konsequenz, weil nicht alle lassen sich schikanieren und lassen sich rausekeln und wegekeln, die letztendliche Konsequenz ist immer die Ermordung, ist die Gewalt. Das zeigt ja nun die Entwicklung im Nazi-Deutschland nun ganz, ganz genau, aber es gibt auch durchaus andere Vergleiche, wo man das auch so sehen kann.
Ich möchte noch ein Detail aus der Szene aufgreifen. Da ist vom deutschen Schutzgebiet Kyōchū die Rede. Davon hatte ich, bevor ich deinen Roman gelesen habe, noch nie gehört, was mir auch zeigt, wie wenig wir eigentlich von der Kolonialgeschichte Deutschlands wissen.
Ja, das ist so. Also es war ja eine verspätete Kolonialgeschichte. Die Deutschen haben erstmal überhaupt sehr spät zur Nationenbildung gefunden durch Preußen, dass Preußen sozusagen zu Deutschland geworden ist und mit noch ein paar süddeutschen Ländern hinten dran. Dann wollte man dann auch plötzlich, weil die Engländer hatten das ja, die Franzosen, und man brauchte auch Kolonien. Und natürlich überall, wo die anderen saßen, auch in Afrika und eben dann auch in China. Und da hat man dieses Schutzgebiet dann entsprechend ins Leben gerufen. Und es gibt es ja auch heute noch. Tsingtao ist auch noch heute eine Biersorte, weil da auch noch Bier gebraut, auch heute noch. Und dort stehen auch noch einige der alten kaiserlichen Kolonialbauten. Spielt bei mir auch immer mal wieder eine gewisse Rolle. Also sowohl die Kolonien in Afrika, da hatte ich ja auch den Mohammed Husen als Figur, der für das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und nach Berlin gekommen ist, um da ausstehenden Sold noch einzufordern, den er nie bekommt, aber er schlägt sich dann eben durch als Kellner im Haus Vaterland, auch als Statist bei Filmaufnahmen und ist bei den ganzen Kolonialverbänden immer gern gesehen. Der Askari, der in seiner alten Uniform dann da steht und so als Patriot, aber als schwarzer Patriot und selber am Anfang gar nicht merkt, dass er nur vorgeschoben wird, dass er aber natürlich nicht ernst genommen wird, als Gleichberechtigter, als Deutscher wird er nicht gesehen. Und ähnlich geht es ja Liang hier auch. Er weiß nicht, was er ist, also Deutscher oder Chinese, er ist eben gar nichts, er ist staatenlos.
Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge, die wir begonnen haben mit Adolf Hitler, mit dem Gedenken an deine Romanfigur Liang und an Mohammed Husen, der im KZ Sachsenhausen umgekommen ist und für den es einen Stolperstein gibt vor dem Haus in der Brunnenstraße 193. Vielen Dank, Volker Kutscher.
Gerne.
Das war Der Zerfall Babylons, Teil 7 von 10. Das Jahr 1935. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Wenn Sie sich für Literatur interessieren und ungewöhnliche Zugänge zu ihr, dann empfehlen wir den Podcast Eat, Read, Sleep. Die Hosts schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen ihre All-Time-Favorites vor und battlen sich im Literaturquiz. Bei Eat, Read, Sleep wird Leidenschaft für Literatur geweckt. Und das mit allen Sinnen, denn es wird auch gegessen. Ein Gericht, das mit einem Buch oder einem Autor zu tun hat. Zum Beispiel Tolstois Lieblingskuchen oder auch der pangalaktische Donnergurkler aus Per Anhalter durch die Galaxis. Vor allem geht es aber natürlich ums Lesen. Eat, Read, Sleep zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.